Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du da bist. Wenn dir der Wellbeing Code gefällt, dann unterstütze uns doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Einfach ein paar Sterne oder ein kurzer Kommentar, das dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber enorm. Und aktiviere doch gleich die Erinnerungsfunktion, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Episode von The Wellbeing Code.
Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, der Sommer naht und mit ihm bei vielen der Wunsch nach einer gesünderen Figur, mehr Energie und echtem Wohlgefühl im eigenen Körper. Heute werfen wir einen neuen Blick auf das Thema Wunschfigur und zwar nicht mit Diätversprechen, sondern mit fundierter medizinischer Perspektive. Meine Gesprächspartnerin ist Dr. Alexandra Knauer, Allgemeinmedizinerin und Expertin für Darmgesundheit, Metabolic Health und TCM. Gemeinsam mit ihr gehen wir der Frage nach, wie der Darm, unser Mikrobiom und bestimmte körpereigene Botenstoffe wie GLP-1 unsere Figur, unser Hungergefühl und den Stoffwechsel beeinflussen und wie wir diesen Weg ganzheitlich unterstützen können. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Knauer, liebe Alexandra, schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank, liebe Julia, danke dir für die Einladung zu diesem äußerst spannenden Thema.
Liebe Alexandra, du vereinst moderne Diagnostik, Ernährungsmedizin und TCM. Wie kam es dazu, dass du dich in deiner Praxis so intensiv mit dem Darm und dem Mikrobiom beschäftigt hast?
Das war keine Absicht. Das ist gekommen, weil ich mich relativ frühzeitig mit traditionellen Methoden, nämlich einfach an der traditionell chinesischen Medizin beschäftigt habe. Im Studium war der Verdauungstrakt einfach nur eins dieser Bestandteile, die wir halt einfach von den Körpersystemen her lernen mit der Funktionalität, der Physiologie, der Pathophysiologie. Und das war alles sehr beschränkt auf die Funktion des Darmes. Und da ist es im Prinzip nur darum gegangen, dass der Darm uns dazu nutzt, die Nährstoffe aufzunehmen und dass er halt funktionieren soll. Und dann habe ich mich aber sehr frühzeitig schon damit beschäftigt, wie man quasi ganzheitlich den menschlichen Körper noch unterstützen kann. Und in der traditionell chinesischen Medizin spricht man da von der Mitte. Das ist wirklich die Körpermitte und das beinhaltet jetzt den gesamten Funktionskreis des Verdauungstrakts. Und der Verdauungstrakt ist quasi aus dieser ganzheitlichen Betrachtung wie die Schlüsselstelle für die Funktionen aller anderen Körperfunktionen. Und das fasziniert mich heute, dass wir jetzt endlich dank der modernen Mikrobiomforschung von den verschiedenen Darmachsen sprechen. Wir haben ja quasi die Darmhirnachse und die Darmleberachse und die Darmhautachse und viele, viele andere. Und das war mir aber im Prinzip schon vor 25 Jahren klar, dass ich den Körper nur bestmöglich unterstützen kann, wenn ich eben die Patienten dabei unterstütze, die Verdauung zu optimieren. Und über die traditionell chinesische Medizin habe ich dann aber interessanterweise auch relativ bald, ich sage jetzt einmal, meine Grenzen erreicht, weil ich ursprünglich dachte, so, jetzt habe ich die Schulmedizin, die ich abdecke, dann mache ich quasi die chinesische Medizin dazu und dann habe ich das gesamte Bild vor mir. Und dann war es nach einigen Jahren in der Praxis so, dass ich draufgekommen bin, da komme ich nicht weiter. Ich verstehe nicht, warum geht der Belag von der Zunge von diesen Patienten nicht weg? Weil wir diagnostizieren ja in der chinesischen Medizin über die Zungen- und Pulsdiagnostik und wir schauen uns ja an, wie sieht der Mensch aus, was hat er für eine Ausstrahlung, also Antlitzdiagnostik. Und eben die Zunge spielt eine ganz große Rolle. Und dann bin ich draufgekommen, irgendwie funktioniert das jetzt aber mit diesen beiden Herangehensweisen auch nicht. Und so bin ich drauf gekommen, da gibt's noch einen weiteren Aspekt. Nämlich, dass man individuell schauen muss, was eine Person wirklich für ein Problem hat. Und zwar noch einmal tiefer greifend, und das mache ich über die funktionelle Myodiagnostik. Das ist eine Messmethode über den Muskel, wo man wirklich sieht, ob denn jetzt, wenn allgemein gesagt wird, diese Personen sollten vielleicht, ich sage jetzt mal, den Weizen meiden, ob denn das diese Person überhaupt wirklich betrifft, weil das kann vielleicht vom Typus her ähnlich aussehen, ist es dann aber gar nicht, weil Bei dem einen ist es so und beim anderen ist es anders. Und so bin ich dann weitergekommen zur orthomolekularen Medizin und zur gesamten Mikrobiomforschung. Und seitdem ich die ganzen Stuhlanalysen auch noch zusätzlich integrieren meine Arbeit, hat sich jetzt ein richtig schönes Bild ergeben, wo ich wirklich einen guten Überblick bekomme, wo es denn da jetzt hapert, ja, an den ganzen Situationen und an der Gesundheit.
Großartig und damit verbunden ein sehr präventiver Zugang auch in der gesamten Mikrobiomgesundheit, oder?
Genau, also das ist natürlich das Maßgebliche. Das Interessante ist, in der chinesischen Medizin ist die Basis eine gesunde Ernährung. Und ich war in China und habe beobachtet, wie quasi TCM-Ärzte ihre Patienten nach Hause geschickt haben mit den Worten, ich behandle sie nicht weiter, wenn sie nicht aktiv mitarbeiten, nämlich mit der richtigen Ernährung. Und das ist ein Aspekt, der ja bei uns in der Schulmedizin kaum berücksichtigt wird. Und das liegt auch daran, dass wir in der Medizin die Ernährung nicht mitlernen. Also wir lernen nicht, welche Ernährungsempfehlungen wir unseren Patienten mitgeben sollen. Und es hat vor allem nicht diesen Stellenwert. Also vielleicht spricht dann mal ein Arzt am Ende, wenn er merkt, er ist am Ende seines Lateins, zusätzlich ein paar Worte und sagt dann, na ja, aber Sie müssen schon auch auf die Ernährung achten. Ja, und dann kommen so allgemein pauschale Aussagen wie, esse Sie mehr Obst und Gemüse. Aber da sind wir natürlich nicht bei diesen individuellen Bedürfnissen, die jetzt wirklich ein Mensch hat. Und das ist eben das Spannende, dass wir von Beginn an auf die Ernährung achten und somit automatisch auf die Darmgesundheit. Das stellt die Basis der Gesunderhaltung dar. Und in weiterer Folge, alles, was wir über diese Maßnahmen nicht schaffen und nicht hinbekommen, da kommt auch die Bewegung dazu und eben diese mentale Gesundheit, können wir auch medikamentös unterstützen. Und bei uns hat sich diese Pyramide wie komplett umgedreht.
Sehr, sehr gut. Und Alexandra, warum ist der Darm auch beim Thema Wunschfigur so wichtig?
Also das liegt daran, dass wir, wenn wir essen, ja nicht nur unsere Körperzellen direkt ernähren, sondern primär die Darmbakterien in unserem Darm. Also wir haben in unserem Darm Billionen von Mikroorganismen und auf den gesamten Körper gesehen, wissen wir, haben wir mehr Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Parasiten, Pilze, als Körperzellen selbst. Und im Darm speziell unterstützen sie uns in der Verdauung. Das heißt, wenn wir was essen, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir primär diese Darmmikroben füttern. Und diese ernähren sich je nachdem, was wir ihnen als Nahrungsgrundlage bieten. Das heißt, wenn wir ihnen viel Zucker geben, werden andere Mikroorganismen gefüttert, als wenn wir ihnen viele Ballaststoffe geben. Und so entwickelt sich im Laufe eines Lebens ein ganz individuelles Mikrobiom. Und das unterstützt uns dabei, quasi uns und unsere Körperzellen und unsere Körperfunktionen aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Und das können wir mittlerweile messen über die Darmanalysen, weil wir sehen da, dass es Menschen gibt, die eben unterschiedliche Gewichtungen haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, haben diese Menschen jetzt aufgrund dieser Konstellation einfach eine bessere Verfügbarkeit von Nahrung oder hat sich diese Darmkonstellation entwickelt, weil sie sich bis dahin so ernährt haben? Und wir wissen aber, dass es im Prinzip nur an die etwa 10% genetisch vorbestimmt ist, wie unsere Darmbakterien beschaffen sind. Und deswegen haben wir leider, was das betrifft, wenig Ausreden, dass wir jetzt sagen, na ja, ich kann nichts dafür, ich habe diese Konstellation in meinem Darm und deswegen nehme ich leichter zu.
Aber im Sinne von selbstbestimmter Gesundheit auch ganz viele Möglichkeiten, die wir damit in der Hand haben.
Im Prinzip haben wir wirklich, wirklich sehr viel in der Hand. Ich sage nicht, dass wir alles in der Hand haben, aber wir haben sehr vieles in der Hand, was wir vor allem dann eben auch unterstützen können. Auch dort, wo es vielleicht ein bisschen ungünstig ist von der genetischen Grundkonstellation Und dann kommen auch Faktoren dazu, dass wir natürlich bestimmte Erkrankungen durchgemacht haben. Das können wir nicht rückgängig machen. Oder man musste operiert werden, was das Leben gerettet hat, aber auf der anderen Seite natürlich jetzt dann auch Schwierigkeiten macht in der weiteren Folge. Und da haben wir dann Schwachstellen im System und die müssen wir dementsprechend unterstützen.
Der Sommer naht und damit auch rein, wenn ich in die Biogener Community reinfrage beziehungsweise mir die Fragen raushole, der Wunsch nach der optimalen Bikini-Figur. Wie siehst du diesen Wunsch aus medizinischer Sicht?
Ich kenne keine Frau, die keine Bikini-Figur haben möchte. Ich zähle mich selber auch dazu und hadere natürlich auch jedes Jahr damit, ob mir der Bikini noch passt und ob das alles so alles passt, ob man sich noch unter die Menschheit trauen kann. Aber ich muss dazu sagen, erstens ist es alles einmal relativ zu sehen. Was ist die perfekte Bikini-Figur? Ich glaube, wir haben bestimmte Vorstellungen. Und ich muss zugeben, ich schaue jetzt natürlich mit 50 Jahren ein bisschen anders aus als mit 20 Jahren. Aber ich denke, dass das auch dazugehört. Also dieser normale Alterungsprozess, den dürfen wir annehmen und auf den dürfen wir auch stolz sein. Also ich habe damit kein Problem, dass ich jetzt anders aussehe als noch vor 30, 40 Jahren. Und dass sich da das Gewicht natürlich schlechter halten lässt, bringt einfach die gesamte Umstellung in den physiologischen Abläufen mit sich. Die perfekte Bikini-Figur ist meiner Meinung nach die, mit der man sich wohlfühlt. Und zwar im Sinne von, dass man noch leistungsfähig ist und sich wohlfühlt. Weil natürlich fühlt sich eine Frau, ich spreche jetzt von der Frau speziell, und das betrifft der Männer aber genauso, ja. Aber die Frau legt da vielleicht noch ein bisschen mehr Wert dahingehend drauf. Aber man fühlt sich natürlich wohler, wenn man schlank ist. Aber ich frage mich bei vielen Frauen, ob sie mit dieser perfekten Figur dann auch noch entsprechend sich tatsächlich innerlich wohlfühlen, nämlich auch körperlich, und ob sie leistungsfähig dadurch sind. Weil ich merke, wenn ich versuche, extrem abzunehmen, werde ich nervös und eher fahrig und ungemütlich. Viele sagen dann, naja, jetzt bin ich zwar schlank, aber jetzt habe ich mehr Falten im Gesicht. Also es bringt halt natürlich immer was mit sich. Also die Frage nach der perfekten Bikini-Figur, wir sollten versuchen, unser Alter anzunehmen. Und was ich auch viele Patienten oft frage, wenn sie halt dann sagen, ja, und jetzt nehme ich immer mehr zu, dann sage ich, wie sieht denn Ihre Mutter aus? Und wie sieht Ihr Vater aus? Das heißt, wir können schon noch ein bisschen dahingehend darauf achten, was haben wir für eine Grundgenetik. Nicht, dass es dann unbedingt so sein muss, dass wir dann so aussehen am Ende wie unsere Eltern. Aber man kann halt trotzdem da ein bisschen, auch ein bisschen auf das Rücksicht nehmen. Und das Wichtigste ist, dass man sich gern hat. Medizinisch gesehen ist nämlich für mich ein Idealgewicht eben jenes, das eben einen Wohlfühlfaktor hervorruft und wo ich sehe, dass die medizinischen Parameter in Ordnung sind. Und damit meine ich jetzt den Zuckerstoffwechsel, den Fettstoffwechsel und dass die ganzen Organsysteme gut funktioniert. Und eben, dass nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch die geistige Leistungsfähigkeit gegeben ist. Wenn hier Probleme vorliegen aufgrund von Untergewicht oder Übergewicht, muss man medizinisch aktiv werden. Aber ansonsten gibt es für mich keinen Grund, an der Figur herum zu doktern, weil man kann natürlich als Richtwert sehen den Body Mass Index, der ein bisschen umstritten ist, weil es nur um die Berechnung von Körpergröße und Körpergewicht geht. Und das gibt überhaupt keine Aussage über die Körperzusammensetzung, wie hoch ist der Muskelanteil, wie hoch ist der Fettanteil. Aber grob sollte sich dieser Body Mass Index im Bereich von 18,5 und 25 befinden. Und wenn ich drüber bin, dann kann man natürlich im Detail nachschauen, warum ist der Body Mass Index höher. Aber von Fettleibigkeit sprechen wir ja erst ab einem Body Mass Index von 30. Und das geht dann tatsächlich in den meisten Fällen schon mit ein paar Veränderungen einher, die wir dann auch diagnostizieren können und körperlich feststellen können. Da ist dann Handlungsbedarf. Alles andere ist eine Geschmackssache. Und ich kenne auch viele Menschen, die fühlen sich eben als Curvy-Model wohler, als wenn sie quasi sehr, sehr schlank sind.
Sehr, sehr gute Punkte. Jetzt frage ich dich ein wenig neutraler. Was hat unser Mikrobiom mit dem Körpergewicht per se zu tun und wie beeinflusst es das Essverhalten, die Kalorienverwertung und auch hormonelle Prozesse?
Sehr stark, nämlich mehr als wir denken. Und da gibt's jetzt immer diese Überlegung, ist jetzt mehr quasi der Einfluss des Mikrobioms auf unser Verhalten gegeben oder wirkt unser Verhalten stärker auf das Mikrobiom? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir in den ersten 3 Lebensjahren das Mikrobiom erstmal aufbauen und entwickeln und jeder hat eine eigene Zusammensetzung wie ein eigener Fingerabdruck. Und da gibt es Faktoren eben, wie gesagt, zu einem geringen Teil gibt es genetische Faktoren, aber wie wurde ich geboren? War ich eine Kaiserschnittgeburt oder bin ich quasi auf natürlichem Weg auf die Welt gekommen? Habe ich innerhalb der ersten 3 Lebensjahre bereits ein Antibiotikum gebraucht? Wurde ich operiert? Habe ich eine schwere, auch virale Infektion durchgemacht? Das heißt, was hat alles mein Mikrobiom beeinflusst? Und wie wurde ich gefüttert in den ersten Lebensmonaten? Wurde ich gestillt? Gab es viel Hautkontakt mit meiner Mutter und mit meinem Vater? Gab es viele Geschwister? Gab es vielleicht Tiere in meinem Umfeld, die auch noch das Mikrobiom beeinflusst haben? Und so quasi entwickeln wir unser Mikrobiom und mit der Beikost und mit der Aufbaukost machen wir dann so richtig unsere ganz individuelle Grundsituation fest. Und da gibt es die 2 Hauptstämme, das sind die Firmicutes und Bacteroidetes. Und man sagt, man schaut sich mal grob in dieser molekulargenetischen Analyse an, welche dieser beiden überwiegen. Da gibt es ein Verhältnis. Und wenn wir zu viele Firmicuten haben, dann sind die Voraussetzungen dahingehend etwas ungünstig in unserer Wohlstandsgesellschaft, weil die Firmicuten können aus wenig Nahrung unfassbar viel Energie gewinnen. Das war ein Riesenvorteil zu einer Zeit, wo der Mensch nicht regelmäßig Nahrung bekommen hat und längere Zeit durchhalten musste. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo wir überflutet sind mit Supermärkten. Wir können alles jederzeit bekommen und das auch noch relativ hochkalorisch. Das heißt, mit viel Zucker, mit viel Fett. Und wenn wir quasi mit dieser Konstellation eben fettreiche und zuckerreiche Nahrung zu uns nehmen, also quasi unsere normale westliche Ernährung, dann nimmt man relativ rasch zu. Und es zeigt sich, dass viele adipöse Menschen genau so eine Konstellation haben. Aber das Beeindruckende ist, dass eben wir dennoch hier nicht locker lassen dürfen, weil die andere Sparte, diese Bacteroidetes, die werden gefüttert durch pflanzenbetonte Nahrung, durch ballaststoffreiche Ernährung. Und wenn wir quasi die Ernährung umstellen, dann können wir auch langfristig, das ist natürlich nicht was, was schnell geht, aber langfristig auch das Mikrobiom verändern. Und das ist das Beeindruckende, was wir tatsächlich in der Lage sind zu tun und wo ich mir wünsche, dass wir aus therapeutischer Sicht dahingehend viel mehr Zeit und Geld investieren, um die Menschen ihre Eigenverantwortung wieder zurückzubringen, anstatt ihnen quasi einfache Methoden in die Hand zu geben, wie sie schneller abnehmen können. Also dass quasi, ich sage jetzt Magenverkleinerungen, auf Kassenleistung bezahlt werden oder eben auch die GLP-1-Agonisten unter bestimmten Umständen auch über die Kassenleistung erfolgen, ist gut für Menschen, die wirklich schon schwerwiegende gesundheitliche Folgen mit sich tragen aufgrund des Übergewichts und des Diabetes, aber ist dennoch aus meiner Sicht ein bisschen ein Systemfehler, weil man primär andere Möglichkeiten ausschöpfen kann und sollte.
Und damit der von dir angesprochenen Ernährungsmedizin wahnsinnig tolles Potenzial heben kann.
Absolut. Und da darf man aber auch darauf aufmerksam machen, dass hier noch einmal nachgeschärft werden darf. Weil diese allgemeingültigen Empfehlungen eben dann nicht für jeden passen. Also ich kann da jetzt von der traditionellen chinesischen Medizin erzählen. Wir sprechen von einer schwachen Mitte. Das heißt jetzt im richtigen Ausdruck quasi nach der Syndromenlehre die Milz-Qi-Schwäche. Das sagt jetzt niemandem was, aber ich sage jetzt eben schwache Mitte dazu. Das bedeutet, dass die Verdauungsleistung schwach ist. Das führt dazu, dass wir die Nährstoffe nicht gut aufnehmen, dass quasi diese Verdauungsmaschine, Darm, eben nicht gut funktioniert und dadurch fallen vermehrt Stoffwechselprodukte an. Und das führt zu einer Dysbiose, also zu einer Fehlbesiedlung im Darm und das führt dann zu Übergewicht, weil sowas wie eine Schlacke übrig bleibt. Und dieses Übergewicht ist die Folge der schwachen Verdauungsleistung. Wenn ich jetzt aber pauschal hergehe und den Menschen sage, sie müssen mehr Obst und Gemüse essen, habe ich erlebt, dass die Patienten zu mir kommen, ich halte mich ganz strikt nach der Ernährungspyramide und ich esse 5-mal am Tag frisches Obst und Gemüse, im Idealfall in Rohkostform. Was bedeutet, dass das natürlich für diese Patienten nicht das Richtige ist, weil Rohkost ist schwer verdaulich und zwar ganz besonders dann, wenn man nicht gut kaut. Und welcher Arzt oder welches Schulfach lehrt uns von Beginn an, wie wichtig unser Kauapparat ist und wie wichtig es ist zu kauen? Weil wenn wir das integrieren würden, dann können wir uns schon hin und wieder einen Salat leisten oder eben einen rohen Apfel. Aber Tatsache ist, dass eben das komplett ausgeblendet wird. Und dann empfiehlt man Rohkost zu essen, weil es halt da mehr Vitamine enthält und mehr Nährstoffe. Aber die kommen nicht an, weil das System zu schwach ist, es aufzunehmen. Weil der Darm eher damit beschäftigt ist, es wieder loszuwerden, weil sich Entzündungen fördern dadurch, weil hier eine Fehlbesiedlung erfolgt. Und so quasi können wir Menschen mit einer Adipositas, mit bereits bestehenden Verdauungsstörungen und den daraus resultierenden Stoffwechselstörungen mit diesen pauschalen Ernährungsempfehlungen nicht wirklich weiterhelfen.
Da ist jedenfalls Handlungsbedarf nach vorne.
Groß, ja.
Alexandra, du hast das aktuell medial stark kolportierte Thema rund um das Hormon GLP-1 und auch Abnehmspritze und Co. schon angesprochen, ist allesamt derzeit sehr, sehr stark im Fokus. Wie kann unser Darm auf natürliche Weise die GLP-1-Produktion fördern?
Unser Darm macht es ja grundsätzlich bei jeder Nahrungsaufnahme. Also jeder denkt, jeder kennt dieses GLP-1 jetzt erst, seitdem es diese Abnehmspritze gibt und seitdem spricht jeder davon, ob er das nicht auch zu sich, also ob er das nicht auch bekommen kann. Weil, wie gesagt, die Optimierung ist immer relativ zu sehen. Und es ist aber so, ganz klar medizinisch gesehen, dass die Verabreichung von GLP-1 als Medikament als Medikation nur indiziert ist, wenn es wirklich gesundheitliche Folgeerkrankungen gibt, wie eben den Diabetes. Und wenn hier quasi weiterführende Erkrankungen drohen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zur Optimierung, und das machen ja viele jetzt in Hollywood, ist es eigentlich nicht gedacht und dafür ist es auch zu teuer. Und wir dürfen auch nicht übersehen, dass das Medikament auch Nebenwirkungen mit sich bringt. Und die sehe ich tatsächlich in meiner Praxis. Also wenn Patienten zu mir kommen und bereits diese Spritze verordnet bekommen haben, dann bin ich quasi so wie der Bad Cop, ja, weil der Good Cop ist der, der das verschrieben hat und wo das bewilligt wurde, vielleicht auch von der Krankenkasse. Und ich bin dann der Bad Cop, weil ich sage dann, das ist fein, dass Sie jetzt Gewicht reduzieren, aber wir müssen auch darauf achten, was passiert in weiterer Folge. Weil in weiterer Folge, wenn Sie das wieder absetzen, dann wird wahrscheinlich das Gewicht, das ursprüngliche, wieder im Ansatz zurückkommen. Und wir dürfen nicht übersehen, dass es immer eine Kehrseite gibt und dass das eben mit Nebenwirkungen einhergeht. Und ich sehe auch, dass das eben dem Patienten gar nicht mal so gut tut. Das heißt, wenn wir schon diese GLP-1-Therapie andenken und uns jetzt endlich beschäftigen mit diesem GLP-1, dann müssen wir auch denken, wie können wir das selbst wieder produzieren und unterstützen. Und das finde ich wunderschön, einerseits, dass wir draufkommen, was der entsprechende Faktor ist und auf der anderen Seite muss ich ein bisschen schmunzeln, weil es die Menschheit schon immer gewusst hat. Also zu den Grundlagen, dieses GLP-1 ist eben ein Hormon, das wir im Darm produzieren und eben ausschütten, wenn wir essen. Und das hat den Effekt, dass das Glukagon aus der Bauchspeicheldrüse quasi gehemmt wird. Glukagon wird ausgeschüttet, immer dann, wenn wir Hunger haben. Das heißt, Ziel ist es, dass der Körper einen bestimmten Blutzuckerspiegel hält. Und wenn der Blutzuckerspiegel abfällt, dann schüttet die Bauchspeicheldrüse Glukagon aus, um quasi eigene Blutzuckerreserven, also Zuckerreserven aus der Leber zu mobilisieren. Und dadurch kann ein Unterzucker verhindert werden und der Zuckerspiegel hebt sich wieder. Das passiert, wenn wir nicht essen, wenn wir hungern. Und dann, wenn wir essen, dann kommt der Gegenspieler, dass nämlich der Zucker, der zugeführt wurde, ja aus der Blutbahn wieder weggeräumt werden darf. Und um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Und diese Gegenspieler, Glucagon und Insulin, sind tagtäglich aktiv. Und das kann man quasi an der Blutzuckerkurve auch erkennen. Dass das immer, auch wenn wir nicht essen, fällt dann der Blutzuckerspiegel ab. Aber irgendein Mechanismus im Körper, im Stillen, sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel trotzdem nicht ins Bodenlose fällt bei einem gesunden Menschen. Und eben durch die Ausschüttung von Glucagon hebt sich wieder der Blutzuckerspiegel. Und dieses GLP-1 hemmt quasi, immer wenn wir essen, wieder diese Ausschüttung von Glucagon. Und das führt eher eben zur Unterstützung der Insulinausschüttung und führt dazu, dass der Magen ein bisschen langsamer quasi die Speise weiter transportiert und sich dadurch ein Sättigungsgefühl hält. Das ist jetzt diese natürliche Form von diesem GLP-1, was wir selbst produzieren. Das heißt, wenn wir anständig essen und wenn wir uns Zeit nehmen zum Essen, und deswegen sind das Einhalten von Mahlzeiten so wichtig und auch in welcher Reihenfolge wir die Mahlzeiten, also die Speisen zu uns nehmen und wie wir essen sollten, dann quasi haben wir den Speisepreis, der Verdauungstrakt länger damit beschäftigt. Der Zuckerspiegel steigt nicht zu schnell an, sondern bleibt eher flach und dafür bleibt das Niveau länger erhalten und somit quasi haben wir länger eine Sättigung. Und jetzt kommt der Punkt, das macht dieses Medikament auch, nur in einem stärkeren Ausmaß noch. Und somit nehmen die Leute ab, weil sie quasi keinen Hunger mehr haben. Und wenn wir das selbst produzieren wollen, dann brauchen wir nur so essen, dass eben diese Zuckerkurve relativ flach bleibt. Und das geht über proteinreiche Ernährung. Das heißt, ganz wichtig, das sage ich auch immer zu den Diabetespatienten, beginnen Sie eine Nahrung erst mit dem Protein. Das heißt, wenn ich auf einem Teller verschiedene Nahrungsbestandteile habe, also ich nehme jetzt als Beispiel ein Filet von einer Forelle, dazu ein paar Kartoffeln und Gemüse, dann sollte man, wenn man zu essen beginnt, mit den ersten, der erste Bissen muss vom Fisch sein, also vom Protein. Und das ganz bewusst langsam essen und gut kauen, dass wir über den Mund dem Körper das Signal geben, Achtung, Achtung, jetzt kommt Protein. Und somit wird eine andere Verdauungskaskade ausgelöst, als wenn wir quasi mit der Beilage beginnen, die relativ zuckerreich ist. Also diese komplexen Kohlenhydrate in den Kartoffeln zum Beispiel, die heizen eher quasi die Insulinausschüttung schneller an. Und die enthalten ja diese Kohlenhydrate viel Zucker, dadurch steigt der Blutzuckerspiegel und durch das Ausschütten von Insulin sinkt quasi diese Zuckerkurve gleich wieder runter. Und so haben wir ein extremes Wechselspiel zwischen Zuckerspitzen und Zucker wieder runter. Und das ist extrem stark bei den Menschen, das kann man beobachten über dieses Zuckertracking. Beispielsweise, was ein Fruchtsaft ausmacht. Wenn man auf nüchternen Magen einen Apfelsaft trinkt oder ich sage jetzt was ganz was Wags, einen Red Bull oder sowas, dann schießt wirklich diese Zuckermessung hinauf, also bis zu auf 200 drauf, aus dem nüchternen Zustand, mit dem Effekt, dass natürlich die Bauchspeicheldrüse reflektorisch schnell viel Insulin ausschüttet, um diese Zuckerspitze wieder zu senken und dann rasselt danach gleich wieder der Zucker runter. Und der Effekt ist, dass eben die Person danach wieder nach etwas verlangt, weil ja dadurch wieder Hunger entsteht, wenn der Zucker wieder abfällt. Und wenn wir aber quasi diese Zuckerkurve flach halten, sprich, wenn wir mit dem Protein beginnen, dann bleibt sie flach und hält länger an. Und jetzt kommt der größte Faktor, das sind die Ballaststoffe. Wir brauchen quasi viele Ballaststoffe, um den Verdauungstrakt länger zu beschäftigen. Und das ist das Lieblingsessen von unseren Darmbakterien. Nämlich von unseren Darmbakterien, die wir haben wollen. Weil es gibt natürlich auch andere Darmbakterien, eben wie diese ganzen proteinspaltenden Bakterien, aber die verursachen dann eher Fäulnis. Das sind die, die sich freuen, wenn wir Zucker essen. Das sind die, die sich freuen, wenn wir nur Fleisch essen. Ja, das ist, oder sehr fettreiche Nahrung zu uns nehmen. Die können wir auch füttern, aber das sind nicht die, die uns wirklich die Gesundheit fördern. Also wenn wir wirklich das Optimum an Darmbakterien bei uns beheimaten wollen, dann brauchen wir viele Ballaststoffe. Und die wiederum füttern Darmbakterien wie, wir nennen sie butyratbildende Bakterien, weil diese Bakterien sind dann in der Lage, als Stoffwechselprodukte kurzkettige Fettsäuren zu bilden. Und diese kurzkettigen Fettsäuren dienen uns einerseits als Energielieferant für unsere Darmzellen, dass der Darm gut funktioniert, dass die Peristaltik funktioniert. Und diese kurzkettigen Fettsäuren produzieren auch dann im Darm dieses GLP-1. Das heißt, ich kann mir quasi dieses Medikament selbst produzieren im Darm, wenn ich nur entsprechende Ballaststoffe zu mir nehme.
Und das über die Ernährung oder auch über gezielte Supplements oder beides im besten Fall?
Genau, also im Idealfall natürlich abdecken über die Ernährung, aber es ist durchaus möglich und das mache ich auch, dass ich dann, wenn ich merke, gut, heute waren es zu wenig Ballaststoffe, dann nehme ich noch ein präbiotisches Präparat zu mir, weil damit kann man beispielsweise mit einer Agave schon einmal 10 Gramm Ballaststoffe ersetzen und wir sollten ja mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu uns nehmen.
Könntest du im Vergleich zu den medikamentösen GLP-1-Therapien bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch das Thema mikrobiombasierte Ansätze aus deiner Praxis noch stärker verdeutlichen?
Also im Prinzip mikrobiombasierte, wie hast du das jetzt so schön gesagt?
Mikrobiombasierte Ansätze.
Mikrobiombasierte Ansätze zur Gewichtsregulierung, genau. Oder? Und somit zur Gesundheitserhaltung. Im Prinzip ist das die optimale, individuell passende Ernährung. Also wie gesagt, eiweißreich, wir brauchen Proteine, wir brauchen die Ballaststoffe, dann brauchen wir ausreichend Vitamine, also deswegen sagt man ja immer diese pflanzenbetonte Ernährung und Mineralstoffe und wir brauchen aber auch hochwertige, gute Fette, weil auch die beeinflussen quasi unser Darmmikrobiom und ihr Verhalten. Das heißt, es zählt nicht nur, welche Darmbakterien können wir feststellen und welche sind vorhanden im Darm, sondern auch, wie verhalten sie sich. Das kann man ein bisschen vergleichen mit einem Kind, dass man sehr viel Zucker verabreicht hat an einem Tag. Da merkt man richtig, das geht heute nicht schlafen. Ja, also nach einer Geburtstagsparty vollkommen drüber, nach 3 Kuchen und 50 Zuckerschlangen ist das Kind nicht mehr zu bändigen. Und obwohl es das gleiche Kind ist, und ich vielleicht am nächsten Tag mit dem Kind wandern gehe und ihm nur mehr Gemüse zum Essen gebe, ist das gleiche Kind am nächsten Tag total ruhig. Und so können wir das auch machen mit unseren Darmbakterien. Also wir müssen nicht gleich unser gesamtes Darmmikrobiom umbauen und Stuhltransplantationen andenken, sondern wir können quasi auch unsere Darmbakterien beruhigen, indem wir die richtigen Nährstoffe zuführen. Und da ist eben unter anderem dieses Omega-3-Öl extrem wichtig. Omega-3-Fettsäuren beeinflussen nämlich das Darmmikrobiom in ihrer Funktionalität. Das heißt, dass sie andere Stoffwechselprodukte ausschütten, also produzieren und ausschütten, als wenn sie eben diese Omega-3-Fettsäuren nicht haben. Und was auch ganz wichtig ist noch in der Verdauung, ist die Bitterstoffe. Die wurden auch quasi sehr häufig eliminiert in unserem Speiseplan. Das ist ja ein Aspekt, der in der traditionell chinesischen Medizin ein wichtiger war, weil Bitterstoffe, also der Geschmack bitter, unterstützt die Abwärtsbewegung im Darm. Also es hat eine nach unten leitende Wirkung und unterstützt somit die Verdauung, regt die Verdauungssäfte an und die Enzymsekretion. Und deswegen sind diese Bitterstoffe nicht wegzudenken. Und wenn wir die Chance haben, selbst quasi wieder Rucola anzubauen, eine natürliche Form oder eben notfalls auch das zu ergänzen durch Bitterstoffe, die man eben auch in Kapseln zu sich nehmen kann, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Und wenn all das nicht hilft und die Ernährung schon optimiert wurde, ich sehe einfach, dass die Patienten heutzutage sehr häufig Verdauungsbeschwerden haben. Und das kommt meiner Ansicht nach nicht von irgendwo. Also das ist wirklich das Resultat einer jahrzehntelangen Ausbeutung unserer natürlichen Ernährungsweisen. Und da spreche ich jetzt nicht nur von dem, wie wir essen, sondern was mit unseren Nahrungsmitteln passiert ist, die gesamten Umweltgifte, die hier einwirken. Man hört fast täglich von irgendwelchen Belastungen wieder in den Nahrungsmitteln, die wieder festgestellt wurden. Und von dem wissen wir alles nicht. Und dann kommen noch bestimmte Faktoren dazu, wie, ich sage jetzt einmal, die Pandemie, Corona, hat da auch nochmal eine Riesenkerbe reingeschlagen, weil ich einfach sehe, dass seitdem die Leaky Gut-Rate massiv gestiegen ist. Also das hat auch mit den Infektionen zu tun, weil ja 80% circa des Immunsystems im Darm geprägt wird. Und wenn das Immunsystem sehr stark belastet ist, dann hat das natürlich auch eine negative Auswirkung auf den Darm. Und wenn wir jetzt merken, dass die Menschen mit dem Darm generell geschwächt sind, das heißt, sie haben jetzt alle eine schwache Mitte noch mehr als je zuvor, und wir versuchen dann mit der optimalen Ernährung reinzugehen, nämlich mit Ballaststoffen und egal was, dann kommt die Rückmeldung oft von den Patienten, dass sie das nicht vertragen, dass sie Blähungen entwickeln, dass sie merken, das tut ihnen nicht gut. Und so quasi müssen wir sie dabei unterstützen, den Darm wieder in Ordnung zu bringen. Und da spielen bestimmte Faktoren eine Rolle. Man kann den Darm sanieren in vielerlei Hinsicht. Es spielen Parasitenbehandlungen eine Rolle, Belastungen durch Überschüsse von Hefepilzen im Darm. Und wir können dann in weiterer Folge den Darm auch unterstützen durch Probiotika. Also das heißt, die Präbiotika haben wir bereits angesprochen. Also wenn wir Ballaststoffe in Form von präbiotischen Substanzen zuführen, da ist mein Lieblingsprodukt, weil es noch am besten verträglich ist, das sind die Akazienfasern. Viele Patienten vertragen auch Flohsamenschalen ganz gut. Aber grundsätzlich brauchen viele heutzutage wirklich Unterstützung durch Probiotika, die wir zuführen müssen, weil diese natürlichen Probiotika in unserer Nahrung einfach nicht mehr enthalten sind. Und das ist ja auch etwas, was es früher immer gab, nämlich die fermentierten Lebensmittel aus einer Not heraus. Man musste die Nahrung fermentieren, weil man halt so nach der Ernte das Gemüse in irgendeiner Form verarbeiten musste. Und ich bin halb Italienerin, meine Großmutter hat wirklich den ganzen Herbst über die ganzen Gemüsesorten verarbeitet, eingekocht und fermentiert. Und das war völlig normal. Und das habe ich noch erlebt als Kind. Aber heutzutage, wer fermentiert denn heute noch? Und die fermentierten Lebensmittel, die wir erhalten, die sind pasteurisiert. Das ist eine Vorgabe der EU, weil sonst besteht die Gefahr von einer pathogenen Erregerübertragung. Und da beißt sich einfach die Katze in den Schwanz, ja, weil wir haben dadurch nicht mehr diese probiotischen Nahrungsmittel und natürlich fermentierten Lebensmittel, die das Mikrobiom per se unterstützen würden. Und dann kommt es zu einem Manko. Und was ich auch sehe, ist, dass leider immer noch nicht allen in der Medizin klar ist, dass das mit der Mikrobiombestimmung eine Tatsache ist, dass die meisten einfach einen Mangel an Milchsäurebakterien haben. Und diese Milchsäurebakterien können wir dankenswerterweise mit Probiotika ersetzen. Ich sage nicht, dass wir das jetzt ein Leben lang machen sollten, sondern das gilt als Überbrückung, dass wir eben vielleicht wieder das Darmmikrobiom so weit stärken können, damit wir in der Lage sind, wieder gesunde Nahrung verdauen zu können und eben selbst in der Lage sind, wieder mit ballaststoffreicher Ernährung zurechtzukommen, dann entsprechend selbst über die Ernährung die richtigen Bakterien zu füttern Und dann werden wir wahrscheinlich die Probiotika in gekaufter Form nicht mehr brauchen. Aber dafür müssen wir wirklich was grundlegend ändern in unserem Ernährungsverhalten.
Und im gesamten Lifestyle, oder?
Ja, der Lifestyle ist auch ein wichtiger Aspekt. Du hast vollkommen recht, das ist ein Riesenthema alles. Weil wir müssen natürlich auch nicht nur ans Essen denken, sondern ganz wichtig ist die Bewegung. Ich habe es vorher schon mal angesprochen. Also wenn wir uns nicht bewegen, dann leidet auch der Darm drunter. Das ist auch ein lustiger Aspekt, weil in der chinesischen Medizin ist die zugehörige Körperschicht des Darms die Muskulatur. Das heißt, wenn der Darm schwach ist, weiß man, dass eine Person sich schwer tut, Muskulatur aufzubauen. Und vice versa, wenn man sich überfordert bei Leistungssportlern, wenn zu viel trainiert wird, dann schwächt das wiederum den Darm. Und unglaublich faszinierend war für mich, wie ich gehört habe, dass die Römer vor über 2000 Jahren nach diesen langen Legionärsmärschen immer am Abend ein Essigwasser zu trinken bekommen haben. Hast du eine Idee, warum sie Essigwasser bekommen haben?
Aufgrund der Säuren?
Ja, und zwar Essig ist ja als natürliches Produkt Milchsäure vergoren. Es gibt die Essigmutter und die macht quasi aus Wein Essig. Und da sind Milchsäurebakterien enthalten. Das heißt, schon in Urzeiten und in Antike wurde quasi natürlich Fermentiertes bewusst eingesetzt, um das Darmmikrobiom zu stärken. Besonders dann, wenn viel Anforderung da ist, eben durch diese, ich weiß nicht, die haben ja damals unfassbare Distanzen zurückgelegt. Und das war natürlich eine andere körperliche Herausforderung, als wir heute haben.
Na, ich bin in der glücklichen Situation, dass meine Mutter auch Essig selbst produziert und mir das auch gezeigt hat, genauso wie übrigens auch die Produktion zu Hause von Kimchi. Und das ist ein Herstellungsprozess, bei dem ich auch Geduld lernen durfte und ja, wo ich die Effekte dann natürlich auch mit der ganzen Familie teilen kann.
Fantastisch, vor allem es ist so nett, das mit Kindern zu machen. Und es ist auch wirklich schön zu beobachten, wie sich dann quasi dieses Gemüse verändert im Laufe der Zeit, wenn das dann beginnt zu gären und wenn dann das immer so ein Lotteriespiel ist, wird das jetzt gut oder es waren doch irgendwelche Fäulniskeime dabei und das Ganze kippt. Also das ist auch wirklich schön, sich mit dieser Nahrung zu beschäftigen. Aber es verlangt natürlich Zeit und die nehmen sich nicht alle.
Genau. Alexandra, welche Signale sendet ein aus dem Gleichgewicht geratener Stoffwechsel aus über die Haut, über den Schlaf, über die Stimmung, über die Verdauung, die du auch schon angesprochen hast?
Also das typische Symptom ist natürlich Verdauungsbeschwerden mit Blähungen. Manche entwickeln Durchfälle, aber manche reagieren auch mit Verstopfung. Und das ist sowieso ein ungünstiges Zeichen, weil alles, was quasi gegessen wird und das, was verarbeitet wurde, sollte dann, ich sage jetzt mal, spätestens nach 35 Stunden auch wieder den Körper verlassen. Und wenn es das nicht kann, dann verbleiben auch vermehrt Toxine im Darm und im Körper. Das führt sogar, also ich habe Patientinnen, die wirklich mir schildern, dass sie 5 bis 8 Tage nicht auf die Toilette gehen können und sie merken richtig, wie mit jedem Tag die Haut schlechter wird. Das heißt, der Körper beginnt quasi über die Haut zu versuchen, zu entgiften, was ihm natürlich in dieser Form nicht wirklich gelingt. Das heißt, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wenn der Darm mit den falschen Bakterien besiedelt ist, eben weil wir die falschen Bakterien gefüttert haben, dass diese falschen Bakterien einerseits die guten Bakterien verdrängen, das hebt den pH-Wert im Stuhl, das kann man relativ leicht messen. Und wenn der pH-Wert zu hoch ist, also alles, was quasi über 7 ist, ist wirklich kritisch. Und er sollte nicht höher sein als bei 6 vom pH-Wert und die meisten sind aber schon über 6. Also es ist ein Ungleichgewicht von eben zu wenig Milchsäurebakterien, die den Darm an, also den Stuhl ansäuern sollten, und ein Übergewicht an Fäulnisbakterien. Und das macht eben diese Verdauungsbeschwerden und oder manche haben gar keine Verdauungsbeschwerden, sondern eben entwickeln Hautprobleme, Akne sehe ich sehr häufig, was dann dafür verantwortlich ist, aber auch hormonelle Probleme. Wir haben wirklich eine extreme Neigung zum Leaky Gut. Und ein Leaky Gut mit dieser gestörten Darmbarriere hat halt dann unzählige Folge, Symptome und Erkrankungen zur Folge. Das heißt, oft kommen Patienten mit einer Autoimmunerkrankung und ich bin dann manchmal die Erste, die sie auf die Idee bringt, dass das auch mit dem Darm zusammenhängen könnte. Und da dürfen wir in der Medizin noch ein bisschen nachrüsten. Ja, also weil ich gehe davon aus, dass die Zukunft wird, dass alle fachärztlichen Richtungen beginnen werden müssen, neu zu denken und das eben in dieser vernetzten Form zu betrachten und auch dann letztendlich zu behandeln. Weil es gibt, also bei akuten Erkrankungen kein Thema, muss man schauen, dass man die akute Symptomatik lindert. Dann muss man akut einfach wirklich schauen, was braucht das jeweilige Organ. Aber bei chronischen Erkrankungen kann ich den Darm letztendlich nicht ignorieren, weil sich das eben langfristig immer auswirkt. Ganz schön ist eben auch, dass die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch die neurologischen Erkrankungen, wissen wir mittlerweile, haben einen sehr starken Zusammenhang mit Darmerkrankungen. Und ich war extrem stolz, dass schon vor mittlerweile 5 Jahren bei unserem Akupunkturkongress ein Kardiologe gesprochen hat und gesagt hat, auch wir haben mittlerweile verstanden, dass der Herzinfarkt eine Darmerkrankung ist. Und das ist für mich natürlich ein Geschenk, ja, weil ich mir denke, yes, ja. Und wenn wir nur ein paar von denen haben, die das immer lauter sagen, dann haben wir bessere Chancen, hier die Patienten umfassender zu behandeln.
Das ist vernetzte Medizin und ein integrativer Ansatz. Bitte nimm uns doch ein wenig mit in deine eigene Praxis, Alexandra. Ganz pauschal gefragt, wie sieht ein ganzheitlicher Therapieansatz in deiner Praxis aus, speziell bei Menschen mit dem Wunsch nach langfristiger, gesunder Gewichtsregulation? Wie gehst du da vor?
Die Gewichtsregulation stellt sich bei gesunden Menschen automatisch ein durch die individuell optimierte Ernährungsweise. Und das mache ich über die Muskelfunktionstestung. Das heißt, ich muss erstmal feststellen, wo gibt's denn überhaupt Störfelder im System, die wir quasi angehen müssen. Wir nennen das die Therapielokalisationen, wo mir der Körper schon die Antwort gibt, bevor ich nur eine Analyse im Labor abgegeben habe. Und danach quasi teste ich die Lebensmittel aus. Und das mache ich in diesen großen Gruppen. Also, dass man wirklich schaut, wie reagiert der Körper auf Gluten, wie reagiert er auf Weizen, wie reagiert er auf Laktose, wie reagiert er auf Zucker, wie reagiert er auf Alkohol, auf Fruchtzucker und so weiter. Und da kommt man ja über dieses Ermitteln der Unverträglichkeiten drauf, was liegt wohl für eine Störung vor. Weil uns das wiederum Informationen gibt, was hier wahrscheinlich im Darm für ein Problem vorliegt. Und dann schicke ich die Patienten mit ihrem Ernährungsplan, mit dem, was sie quasi weglassen sollen und was sie statt dem essen dürfen, mal nach Hause. Und sie machen in der Zwischenzeit, bis wir uns wiedersehen, alle Untersuchungen. Und da ist einfach immer das Darmmikrobiom, die Mikrobiombestimmung dabei, Blutanalysen. Ich möchte immer sehen, das ist meine erste Frage, wann wurde das letzte Blutbild gemacht? Weil wir können allein, wenn wir das Blutbild richtig deuten, sehr viel herauslesen. Also das ist jetzt, natürlich schauen wir in erster Linie, ob es irgendwas Grobes zu behandeln gibt, aber in den Feinnuancen kann man schon einiges herauslesen, wie gut quasi hier der Stoffwechsel funktioniert und wie viel Nährstoffe aus dem Körper, also aus dem Darm zur Verfügung gestellt werden. Und mit der optimierten Ernährung stellt sich eigentlich in den allermeisten Fällen dann das Idealgewicht ein. Weil sie dadurch, diejenigen, die abnehmen wollten, wirklich automatisch abnehmen, weil einfach die Störfaktoren wegfallen und sie sich der gesunden Ernährung erstmals bewusst widmen. Und in den meisten Fällen gebe ich ihnen dann auch gleich mein Buch mit. Ich habe ein Buch geschrieben dazu, meine Darmgesundheitskur, wo sehr gut beschrieben wird, in einfachen Kapiteln, warum eigentlich die Ernährung ganzheitlich gesehen so eine große Rolle spielt und so eine Wichtigkeit hat für unsere Gesundheit. Und dann gibt es in der zweiten Hälfte des Buches gleich eine 5-tägige Kur mit Rezepten, dass man sieht, wie kann ich mich denn jetzt so gesund ernähren, dass es trotzdem schmeckt und ich nicht hungern muss. Weil halt einfach zu Beginn, wenn der Darm nicht passt, erstmal auf gewisse Dinge verzichtet werden muss. Und sobald wir quasi das Darmmikrobiom wieder stabilisiert haben, können die Patienten auch wieder normal essen und es hält sich das Gewicht in den allermeisten Fällen, weil eben das Darmmikrobiom wieder passt. Und dann muss man halt nur noch darauf achten, dass man nicht wieder in den Überfluss kommt. Also wir neigen ja alle dazu, immer zu viel zu wollen. Ja, wir essen alle zu viel, aber das ist auch, glaube ich, einfach in unserer Genetik festgelegt, weil wir ja aus den Urzeiten heraus immer alles essen mussten, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, weil ja keiner gewusst hat, wann bekomme ich das nächste Mal Nahrung. Also das heißt, der Mensch ist ja darauf programmiert, ich muss horten, ich muss dafür sorgen, dass ich was bekomme. Und gerade eben auch noch dazu, wenn es dann recht stressig ist, kommt dieser Urinstinkt noch einmal stärker durch. Genau, sammeln, horten. Und das ist halt natürlich sehr problematisch, weil da trifft quasi Urzeitdenken auf moderne Situationen. Und das ist absurd, weil wir nun Gott sei Dank in Mitteleuropa die meisten nicht wirklich Hunger leiden müssen aktuell. Und dadurch ist eher das Risiko und das Problem, dass wir zu viel zu uns nehmen und das Angebot zu groß ist.
Da gibt's aus dem Japanischen einen Begriff, den ich gerade von der Insel Okinawa rund um die Blue Zone kenne, dass man eben bei 80% auch aufhört zu essen bewusst und sich das zu einer Haltung auch geprägt hat über die letzten Jahrzehnte.
Ja, das ist ja ein 80% klingt gut. In der chinesischen Medizin sagt man, man soll den Magen nur zu 2/3 füllen. Nur der Witz ist, kein Mensch weiß, wann ist der Magen zu 2/3 gefüllt. Und deswegen habe ich, ich komme aus der Radiologie. Ich war ursprünglich auch in einer Facharztausbildung für Radiologie und da habe ich viele Mägen gesehen. Und weißt du, wie groß ein Magen ist? Ein Magen ist ein dehnbarer Muskel. Das heißt, ein Magen ist immer so groß, wie weit du ihn quasi gedehnt hast in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Und ich habe Mägen gesehen in den Untersuchungen, die sind bis ins kleine Becken runtergegangen. Das heißt, wenn du es gewohnt bist, viel zu essen, dann stellt sich einfach dieses Sättigungsgefühl viel zu spät ein. Und da gibt's eben einen ganz einfachen Richtwert. Wenn du deine Hände nimmst, und jeder hat natürlich unterschiedlich große Hände, meine sind blöderweise eher klein, und du formst deine Hände zu einer Schüssel, und dann kannst du dir quasi dieses Maß hernehmen und vielleicht mal in der Küche eine entsprechende Schüssel suchen, die ungefähr diesem Maß entspricht, und dann kannst du sagen, das ist meine Schüssel. Und ich darf pro Mahlzeit nur das essen, was in diese Schüssel passt. Also im Prinzip so, wie wenn du ins Restaurant essen gehst und halt eine Portion bestellst.
Eine sehr, sehr gute Orientierung. Ja. Und Alexandra, was mir auch besonders gut gefällt, ist, dass das Thema Genuss für dich gar nicht ausgeschlossen ist. Nach wenigen Tagen schon, wenn ich dich richtig verstanden habe, bei deinem Ernährungsplan, den du auch in deinem Buch mit dabei hast.
Nein, der Genuss muss von Anfang an da sein, weil sonst mache ich das nicht. Also wir schaffen es nur bei unseren Patienten, hier wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Entweder wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass die Patienten sagen, ich habe jeden Tag Bauchschmerzen, Durchfälle und alle möglichen Zustände, ich muss was verändern. Aber das ist ja bei den meisten nicht. Und somit müssen wir sie quasi davon überzeugen, durch Wissensvermittlung und durch die Motivation, dass das andere auch gut schmecken kann. Und deswegen ist für mich natürlich der Genuss ganz groß geschrieben. Also weil sonst esse ich selber nicht. Und es muss bei mir immer schnell gehen. Also ich bin jetzt auch, obwohl natürlich das Fermentierte, dazu muss man sich Zeit nehmen. Aber das macht man dann halt einmal und dann hat man wieder ein bisschen Reserven. Aber so für den tagtäglichen Umgang ist es natürlich schon klug, wenn man da begleitet wird anfangs. Und das müssen ja nicht wir Ärzte machen, sondern da ist die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Spezialistinnen und Spezialisten, mit Ernährungsberatern und auch Diätologinnen ganz, ganz wichtig, dass wir hier begleitet werden mit Beispielen, wie wir damit umgehen können. Und da muss man wirklich Step by Step mit manchen Patienten einfach durchgehen. Was könnten Sie jetzt zum Frühstück essen? Wann dürfen Sie wieder essen? Essenspausen einhalten von mindestens 4 bis 5 Stunden. Der Verdauungstrakt braucht die Zeit, um zu verdauen. und dann quasi, was könnten wir zum Mittagessen, wo bekommen wir, wenn wir unterwegs sind, etwas vergleichbar Hochwertiges, was könnten wir uns mitnehmen, wann kann ich meine Abendmahlzeit zu mir nehmen, wie kann ich das genießen, obwohl ich vielleicht den ganzen Tag nicht zum Essen gekommen bin und die Hauptmahlzeit nicht auf den Abend verlegen sollte, wie könnte ich das gestalten, wie kann ich das mit meiner Familie, mit meinem Partner umgestalten. Also da muss wirklich interaktiv und gemeinsam dran gearbeitet werden, damit es nachhaltig bleibt.
Sehr praxisorientiert und individuell in der Vorgehensweise.
Ja, absolut.
Bestimmt gibt's viele Erfolgsgeschichten aus deiner Praxis. Möchtest du heute eine ganz bestimmte zum Thema passende mit uns teilen?
Vielleicht ist es sogar eine meiner Patientinnen, die zu mir gekommen ist mit einem Typ-2-Diabetes. Und sie war bereits insulinpflichtig und sie hat aber gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Extrem übergewichtig. Und sie hat sich kaum noch bewegen können. Und sie hat gesagt, ich möchte jetzt was umstellen. Ich merke, ich kann nicht mehr. Und das war etwas ganz Besonderes, weil ich muss dazu sagen, Patientinnen und Patienten mit einer Zuckerstoffwechselstörung, also die schon quasi mit einer Insulinresistenz zu mir kommen oder auch dann schon einen Frühdiabetes haben, die sind schwer zu motivieren, weil die sind so ein bisschen in dieser Zuckerfalle drinnen. Also das ist ja natürlich, da verlangt der Körper nach dem Zucker. Die können sich da ganz schwer auch mental von dem lösen. Und wir wissen auch über die Darm-Hirn-Achse, dass das ja mit der Psyche was macht. Da fehlt dann der Antrieb und dann ist diese Abhängigkeit da und dann fehlt die Energie, wenn sie den Zucker nicht essen. Also das ist ganz schwierig. Aber die hat so einen Willen aufgebracht, dass sie wirklich mit meiner Darmgesundheitskur begleitet, weil ich habe ja auch diese Ernährungsprogramme, dass man sie downloaden, also man kann das kaufen über die Webseite, da ist man begleitet über die Ernährungsprogramme und wir haben das damals wirklich über längeren Zeitraum, habe ich sie begleitet. Und sie hat ausschließlich durch die Ernährungsumstellung ist sie wieder weggekommen vom Diabetes und hat in Summe 30 Kilo abgenommen. Und dadurch mit jedem Kilo, was geburzelt ist, und das ist natürlich über einen langen Zeitraum gegangen, ja, das hat in Summe 2 Jahre gedauert, aber dadurch konnte sie sich wieder bewegen, dadurch wurde sie immer klarer im Kopf, dadurch hat sie sich auch gelöst von ihrer Idee, dass sie ihren Job nicht verlassen kann und dass sie keinen Lösungsansatz findet. Also das hat irrsinnig viel bewirkt. Das heißt, das hat die Erkrankung behoben, die Gewichtsreduktion hat sie wieder zum Bewegen veranlasst und sie war dadurch geistig wieder in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen und sich von ihren alten Mustern zu lösen. Und das war ein extrem schönes Beispiel, wo ich dazu sagen muss, also Chapeau, Hut ab, unglaubliche Stärke, was diese Frau mir da bewiesen hat und gezeigt hat.
Das klingt nach einem völlig neuen Lebensgefühl für deine Patientin.
Absolut. Und vor allem schmerzt es mich, wenn ich in den Medien aktuell höre, aufgrund der Kostenexplosion in unserem Gesundheitssystem, dass der erste Ansatz lautet, wir müssen mehr Diabetesambulanzen quasi aufbauen. Und ich sage, nein. Wenn diese Diabetesambulanzen dazu genutzt werden, um die Menschen in der Ernährung individuell zu begleiten, die Ernährung umzustellen, sie in ein Bewegungsprogramm zu führen, dann sage ich ja. Aber quasi für eine optimierte medikamentöse Einstellung sage ich sekundär. Und dafür werden wir wahrscheinlich nicht mehr Ambulanzen brauchen, sondern dafür brauchen wir einfach wieder mehr Schulung und vor allem das Bewusstsein, dass jeder im Prinzip selbst verantwortlich ist, für seine Gesundheit, bis zu einem gewissen Grad natürlich, ist aber einem gewissen Grad kann ich es vielleicht nicht mehr alleine schaffen, aber das generell dann ad acta zu legen und gar nicht zu berücksichtigen, ist aus meiner Sicht ein ärztlicher Kunstfehler.
Ja, und die Bewusstseinsbildung darf aus meiner Sicht gern auch schon bei unseren ganz Kleinen in der Gesellschaft beginnen, in Kindergärten und Schulen.
Ja, da sind wir natürlich wir als Eltern sehr gefragt in dem, was wir vorleben. Aber es ist aus meiner Sicht auch äußerst wichtig, einmal vom Lernstoff her zu überlegen, ob wir da nicht ein verpflichtendes Fach mit hineinnehmen und vielleicht nicht lernen in Biologie, wie quasi sich die Pflanzen bestäuben, sondern dass wir mal als Grundbasis, ich habe nur so lachen müssen, weil meine Kinder in Biologie jetzt das Gleiche gelernt haben, wie ich jetzt in den 80er Jahren. Also es ist völlig absurd. Aber es ist schon eher traurig, dass ich nicht schon in den 80er Jahren gelernt habe, wie wichtig das Kauen ist. Und da dürfen wir wirklich ganz gezielt ansetzen, nicht nur jetzt, was die Wissensvermittlung betrifft, wie wichtig es ist, wie wir essen und was wir essen, sondern auch, wie gut wir uns wieder spüren können und wie wir unseren Körper durch unser Verhalten beeinflussen können und auch durch unser Denken. Also hier wieder auf Eigenverantwortung setzen bei den Menschen, weil aktuell hat sich alles in diese Richtung entwickelt, eher, naja, wir nehmen ihnen alles ab und wenn sie dann quasi völlig unvollständig, also wenn sie völlig wenn sie dann letztendlich nicht mehr
abhängig oder verantwortlich.
Genau, also wenn sie völlig abhängig sind im Prinzip, dann kann ich ihnen das richtige Medikament dann einfach verabreichen als Heilsversprechen. Das wäre natürlich, das ist der Status quo, der mich ein bisschen traurig macht, weil das die Leute eben nicht dorthin bringt und motiviert, eigeninitiativ zu werden.
Ja, sehe ich genau gleich wie du. Liebe Alexandra, wir sind schon fast am Ende unserer heutigen Episode. Wenn du erlaubst, mich würde eine sehr persönliche Frage interessieren. Und zwar, welche Routinen helfen dir selbst, metabolisch gut in deiner Balance zu bleiben?
Ich achte bewusst auf die Menge, die ich esse. Und versuche vor allem das Abendessen wegzulassen. Das, was wir gar nicht angesprochen haben, das ist ja dieses Intervallfasten, was wirklich jeder ganz einfach integrieren kann. Und es gibt natürlich viele, die sagen, ja, aber ich halte das nicht aus, ich kann das Abendessen nicht weglassen und sie tun sich leichter, wenn sie sich das Frühstück weglassen. Ist jetzt aus traditioneller Betrachtung nicht ideal, aber für mich völlig legitim, weil einfach dieses essensfreie Intervall, wo keine Kalorien zugeführt werden, wirklich den Verdauungstrakt dabei unterstützt, sich zu regenerieren und somit die Autophagie anzuregen, dass sich die Zellen wieder selbst erneuern. Also ein essensfreies Intervall von mindestens 12 Stunden sollte jeder zusammenbringen, idealerweise von 16 Stunden. Also dieses essensfreie Intervall ist notwendig und das geht bei mir am besten, wenn ich das Abendessen weglasse. Und für mich ist es das Um und Auf, dass ich mich bewege. Ich bin ein Bewegungsmensch, nicht im Sinne von Leistungssport, sondern ich brauche täglich meinen Auslauf. Sonst funktioniert einfach mein Gehirn nicht gut. Das ist eigentlich mein wichtigstes Werkzeug, um mich fit zu halten.
Danke dir fürs Teilen mit uns. Zum Abschluss, was sind deine 3 wichtigsten Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema metabolische Balance und Wunschfigur, die du zusammenfassend mitgeben möchtest?
Also in erster Linie ist es wirklich entscheidend, sich selbst kennenzulernen. Das heißt, die Körpersignale deuten zu können. Also das geht einerseits darüber, wie sieht man aus? Wie ist das Gewicht? Wie sind die ganzen Gesundheitsparameter? Aber wie fühle ich mich selber dabei und was will mir mein Körper eigentlich sagen? Also wenn da was nicht passt, sei es nur ein Symptom wie Kopfschmerzen oder was, dann hinterfrage ich besser, was will mir mein Körper sagen? Also diese Körperwahrnehmung zu schulen, ist einmal die Grundvoraussetzung, weil ich da schon ganz viele Antworten bekomme. Und die Lösung liegt meist in der richtigen Ernährung. Das heißt, wir können mit der Ernährung unfassbar viel hebeln. Das ist unser größter Hebel. Wenn es darum geht, zumindest das, was falsch ist oder was dem Körper mir als Individuum nicht gut tut, wegzulassen für eine gewisse Zeit. Also ich spreche da zum Beispiel von Zucker. Ja, das ist ein Nahrungsbestandteil, den keiner braucht. Und diese Experimente wünsche ich mir, dass, wie gesagt, schon in der Schule integriert werden, das einmal zu erleben, wie reagiert der Körper anders, nur durch diese veränderte Ernährungsweise und dann dieses Bewusstsein, wen füttere ich damit? Also dran denken, ich hoffe, das ist jetzt jedem im Kopf geblieben, dass man primär diese vielen, vielen Billionen von Mikroorganismen füttert, bevor nur irgendein Nährstoff in meiner Körperzelle ankommt. Und das dritte Anliegen, was ich habe, ist immer an die Bewegung zu denken, weil die körperliche Aktivität und Bewegung maßgeblich auch dafür verantwortlich ist, dass unser Verdauungsorgan überhaupt richtig funktioniert. Und da freuen sich auch unsere Darmbakterien ganz besonders, wenn wir da im Gleichgewicht sind.
Ein sehr schönes Abschlusswort. Danke herzlich an dich, Alexandra. Ich hätte noch ganz viele Fragen an dich und ich bin mir sicher, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso. Wo kann man dich denn finden und welche Angebote findet man ganz grundsätzlich bei dir?
Ich habe ein ganz besonderes Anliegen, weil ich mich viele Jahre in erster Linie den Patienten gewidmet habe. Und da habe ich, wie gesagt, das Buch geschrieben mit der Darmgesundheitskur. Ich habe die Patienten dabei begleitet in diesen Ernährungsprogrammen. Und diese Ernährungsprogramme sind auch noch über meine Webseite dr-knauer.at erhältlich. Und da kann man quasi über Videobegleitung und den entsprechenden Rezepten selbst in der Ernährung den Darm optimieren. Was ich aber neu gegründet habe, war vor 1,5 Jahren ein eigenes Bildungsinstitut, weil ich erkannt habe, dass die Patienten selbst sehr viel für sich erreichen können, aber an eine bestimmte Grenze kommen. Nämlich an die Grenze, wo sie dann ihr Verhalten mit der idealen Gesundheit nicht mehr selbst regulieren können. Und dafür brauchen sie entsprechend ausgebildete und auch geschulte Therapeuten und Ärzte, die sie dabei begleiten im Feststellen der Parameter, die entscheidend sind, um das zu optimieren. Und deswegen habe ich mir zum Ziel genommen, die Therapeuten zu bilden. Also ich bin ja schon seit 15 Jahren in der medizinischen Lehre im Bereich der Akupunktur, im Bereich der Ernährung, im Bereich der orthomolekularen Medizin. Aber es ist ganz wichtig, dass man diese ganzen Aspekte integriert. Und bei mir lernt man quasi, wie man ganz gezielt mit welcher Methodik und mit welchen Analysen wir die Darmgesundheit und die Ernährung der Patienten unterstützen können. Und das machen wir über das Institut Salutogenia. Das ist das Institut für Gesundheitsmedizin, findet man unter salutogenia.com. Und jeder, der therapeutisch tätig ist und ärztlich tätig ist, wir haben viele Fachärztinnen, aber auch Allgemeinmedizinerinnen in meinen Kursen, wo sie eben quasi lernen, direkt diese Methodik zu integrieren, weil der Fokus sollte darauf gelegt werden, wie können wir nach der Behebung der schweren Erkrankungen die Gesundheit aufrechterhalten und hier nachhaltig zu einer Verbesserung des Gesundheitszustands führen. So wie das auch in China gehandhabt wurde, man wurde gezahlt dafür, dass der Patient gesund erhalten bleibt. Und in dem Fall quasi werden wir ja nur gezahlt, quasi wenn die Patienten schon krank sind und wenn sie dann zu uns kommen. Und ich möchte dieses Bewusstsein dahingehend automatisieren, verselbstständigen, ja, dass das ganz klar ist für jeden. Ich gehe zu einem Gesundheitsmediziner, weil ich muss mich gesund erhalten. Ich möchte mich gesund erhalten. Und das können wir nicht nur über diese Laborparameter, sondern dafür braucht es das nötige Werkzeug, wo wir wieder am Menschen spüren können, über die Zungendiagnostik, Pulsdiagnostik und die Muskelfunktionstests viele Aspekte zu berücksichtigen, die in der Schulmedizin wunderbar zu integrieren sind und die man bei mir lernen kann.
Ganz, ganz großartig. Und ich folge dir auch auf Salutogenia über Instagram. Auch das ist eine Herzensempfehlung.
Ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn da noch mehr dazu kommen. Und es gibt auch bei uns bei Salutogenia für die Therapeuten viele Möglichkeiten. Wir treffen uns regelmäßig in unserer Community und zu gezielten Roundtables, wo man eben einiges lernen kann und üben kann und erfahren kann.
Vielen herzlichen Dank, liebe Alexandra, für deine großartigen Inputs in dieser heutigen Episode.
Ich danke dir, liebe Julia. Das war eine super Idee, dieses Thema in dieser Form aufzugreifen.
Ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du aus dieser Folge eines mitnehmen möchtest, dann vielleicht das. dein Darm spricht mit deinem ganzen Körper, also hör bitte hin. Kleine Veränderungen bei Ernährung, Bewegung und Stressmanagement können große Wirkungen entfalten. Nicht nur in Bezug auf die Figur, sondern, wie von Alexandra Knauer angesprochen, auf deine Energie, deine Stimmung und deine Gesundheit, dein Wohlbefinden insgesamt. Ich freue mich sehr, wenn du auch in 2 Wochen wieder einschaltest bei einer neuen Folge von The Wellbeing Code. Bis dahin, bleib gesund, voller Energie und mit einem guten Bauchgefühl.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.